Bibelheise.
Auf dann! Ich werde mein Leben so einrichten, wie es mir passt. Und wenn ich dann mitten in der Sünde stecke, wird Gott, wenn er es will, eingreifen und mich dort an den Haaren oder den Ohren herausholen und mich anderswo hinstellen.
Hier ist Carlos Waldo und ich begrüße Sie ganz herzlich auf der Bibelreise. Dies ist der richtige Ort für solche, die wirklich etwas lernen wollen. Die Bibelreise, der Weg zum Verständnis der 66 Bücher der Bibel. Kommt und begleitet uns bei diesem Erlebnis. Die Reihe der Briefe aus dem Gefängnis durchwandert nun den Brief an die Kolosser. Wir erreichen jetzt Kapitel 3 mit einem Kommentar von Professor Luisa Young über das Thema Schluss mit dem alten Leben und Glück auf zu einem neuen Leben. Was ist das Geheimnis eines siegreichen Lebens? Lasst uns gemeinsam entdecken, wie man mit Jesus echt glücklich sein kann.
Also, liebe Hörer, das hier ist zwar keine Neujahrsfeier, aber etwas noch viel Besseres. Worum geht es? Paulus gibt den Christen in Kolossä Anweisungen zur Fragen der christlichen Lehre gegenüber einer fremdartigen Irrlehre. Er gibt ihnen Anleitung für ihr neues Leben in Christus Jesus, das allen geschenkt wird, die von Herzen an Christus glauben und ihn als ihren Retter aufnehmen. So beginnt er den ersten Vers, in dem er sagt: Da ihr nun schon mit Christus auferstanden seid, trachtet nach dem, was von oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Dieses neue Leben muss beachtet werden. Wenn ein Mensch sich zu Christus bekehrt, erfährt er eine geistliche Auferstehung. Ein neues Leben übernimmt sein ganzes Wesen. Es ist also wichtig, dieses neue Leben zu beachten und nach dem zu streben, was aus der Höhe stammt und nicht hier unten von der Erde. Aber wie macht man das, nach dem zu streben, was von Christus kommt? Wie kann man sich nach diesem glücklichen neuen Leben richten? Befasst euch mit den Dingen von oben und nicht mit den irdischen. Es ist doch so, dass alles, was wir in unserem Leben besonders pflegen und ernähren, auch mehr Raum einnimmt und Einfluss ausübt. Wenn also unser Verstand und unser Herz nach oben ausgerichtet sind, dann werden wir auch mit Sicherheit ein siegreiches christliches Leben führen. Denn ihr seid gestorben und nun ist euer Leben mit Christus in Gott geborgen. So leitet nun Paulus die Gemeinde über diesen neuen Umstand von Tod und Auferstehung an. Schluss mit dem alten Leben und Glück auf zu einem neuen Leben. In Christus gewinnen wir geistliches Leben, ein siegreiches Leben aus Gott, nach welchem wir streben sollen. Wenn nun Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm in Herrlichkeit offenbart. Im Zusammenhang mit dieser geistlichen Auferstehung erwähnt Paulus dann auch die künftige körperliche Auferstehung und Herrlichkeit, die wir bei der Offenbarung Christi Jesu erfahren werden. Ab Vers 5 heißt es dann weiter: So tötet nun alles ab, was eure irdische Eigenart ausmacht. Also Achtung, es erfordert schon einen bewussten Einsatz, um die Macht der Sünde zu überwinden, eben das, was sich gegen uns stellt. Abtöten heißt es hier in der Bibel, also mit dem alten Leben entschieden Schluss machen. Und was sind denn nun diese Dinge, die wir zu bekämpfen haben, die hart angepackt und abgetötet werden müssen, weil sie zu unserer sündhaften Natur gehören? Paulus zählt einiges auf: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Wünsche und Habgier, welche Götzendienst ist. Zunächst erwähnt er die sexuellen Sünden, auch weil eben diese in jener heidnischen, griechisch-römischen Welt gang und gäbe waren. Dann erwähnt er auch die Habsucht, dem durch Reichtümer verkleideten Machtstreben, denn die Habsucht ist Götzendienst, weil Mammon, der Geldgötze, in unserem Leben einen Raum beansprucht, der ihm nicht zusteht. Weiter sagt der Apostel dann: Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Ungehorsamen. Der Zorn Gottes ist die Äußerung der Heiligkeit Gottes gegenüber der Sünde und der menschlichen Bosheit. Der Umgang mit diesen Dingen beleidigt die Heiligkeit Gottes und sät ganz natürlich den Zorn Gottes gegen alle Bosheit. Es ist doch klar, liebe Hörer, dass all diese Bosheit nicht ohne Folgen bleibt und dass der absolut heilige Gott diese ganzen weltweiten Übel nicht einfach übersieht. Er sagt, diese Dinge, dieses unmoralische Leben in den im Römischen Reich üblichen Ausschweifungen, sind die Dinge, mit denen ihr früher gelebt habt. Nun aber legt dies alles ab. Und dann kommt noch eine Liste schädlicher Elemente, die von denen, die sich Gott zuwenden, zu verlassen sind. Zorn, Empörung, Bosheit, üble Nachrede und unanständiges Gerede. Belügt euch nicht gegenseitig, nachdem ihr schon den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten abgelegt und euch mit dem Neuen umkleidet habt, welcher nach dem Bild seines Schöpfers in Erkenntnis erneuert wird. Paulus weist hier auf die Sünden hin, die unsere negativen Gefühle ausmachen, wie Zorn, Hass, Wut und auch die Sprachsünden, wie etwa üble Nachrede, schmutziges Gerede und dergleichen. Auch die Lüge ist radikal abzuweisen, denn der Christ hat sich wie von alten Fetzen entkleidet und sie fortgeworfen. Und nun ist er ein neuer Mensch. Bitte strebt nach diesem neuen Leben, bei dem es laut Vers 11 keine Unterschiede zwischen den Menschen mehr gibt. Gott geht es nicht darum, ob jemand Jude oder Grieche ist, ob er also zum alten Bund gehört oder Heide ist. Es ist gleichgültig, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist, Barbare oder Skythe, Sklave oder Freier, denn Christus ist alles in allen. In Christus gibt es keine Unterschiede und Ausgrenzungen. Weiter unter dem Thema Schluss mit dem alten Leben und Glück auf zu einem neuen, behandelt der Text nun die positiven Seiten der Haltung eines zu Christus Bekehrten. Was falsch ist, sollen wir ablehnen und hinter uns lassen und uns dem Guten und der Zukunft zuwenden. So weist Paulus in Vers 12 darauf hin, dass wir Gottes erwähltes, heiliges und geliebtes Volk sind. Liebe Hörer, den Willen Gottes kann man nur erfüllen, wenn einem bewusst ist, was Gott für uns getan hat. Wenn wir verstanden haben, dass wir ohne jeglichen eigenen Verdienst erwählt wurden, dass Gott uns besonders für sich bereitgestellt hat, dass wir heilig sind und dass Gott uns wirklich liebt, dann werden wir auch ein gehorsames Leben führen. Wir müssen die alten Lumpen ablegen, den Kleiderschrank öffnen und uns neu für das Leben in Christus einkleiden. Womit soll man sich also bekleiden? Mit tiefem Mitgefühl, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Das sind die Tugenden, die uns die Heilige Schrift vorlegt. Mitgefühl und Güte sind die Art, mit den anderen umzugehen. Mitgefühl mit jenen, die sich in schlechterer Lage als wir selbst befinden, und Güte ist unterschiedslos an alle zu verteilen. Wir leben jedoch nicht nur von unseren Taten, sondern auch von unseren Reaktionen. Deshalb sagt Paulus, pass auf, wie du auf das reagierst, mit dem jemand auf dich zukommt, und erweise Demut, Sanftmut und Geduld. Das sind die Tugenden, die im neuen Leben anzustreben sind. Ertragt euch gegenseitig und vergebt den anderen, wenn ihr Klagen gegen sie habt. Vergebt, wie der Herr euch vergeben hat. Nachdem er dann diese Tugenden erwähnt hat, die menschlich unerreichbar sind, wendet sich Paulus an den Alltag. Es wird immer Leute geben, die uns lästig sind. Dabei weist uns Gott an, dass wir uns gegenseitig ertragen sollen. Ich wiederhole, ertragt einer den anderen. Wir können uns nicht drücken und verhindern, dass man uns belästigt, denn schließlich tun die Leute ja auch nur das, was Gott unserem Leben zumutet. Und wenn dann Schwierigkeiten gegenüber den anderen auftreten, besteht die Lösung in der Vergebung, dem wesentlichen und grundlegenden Kennzeichen des Christen. Vergebt, wie der Herr euch vergeben hat. Jesus ist unser Vorbild und er hat die härtesten und schlimmsten Dinge vergeben. So soll also derjenige, der das neue Leben empfängt, auch handeln. Und über allem umgebt euch mit der Liebe, dem vollkommenen Band. Das heißt, die grundlegende Tugend, die diese ganze Herrlichkeit des neuen Lebens in Christus zusammenhält, ist die Liebe. Diese besondere Fähigkeit, die uns von Gott zukommt und die Christus Jesus vorgelebt hat. Eine bedingungslose Liebe, die sich weder nach dem Verdienst noch dem Aussehen irgendjemandes richtet. Und damit schreitet der Text fort zum Abschluss dieses Abschnitts, indem er sagt, so sei der Friede Christi der Richter in eurem Herzen. Dieser Friede hier bezieht sich auf die friedlichen Beziehungen in der Gemeinschaft. Das ist kein innerer und auch kein psychologischer Friede. Wieso? Weil wir berufen wurden, heißt das in Vers 15, in Frieden zu leben als Glieder eines einigen Leibes. Und liebe Hörer, es ist doch auffällig, welche Bedeutung Paulus hier zum Abschluss von Vers 15 der Dankbarkeit zumisst. Und seid dankbar. Wir werden mit unserem Nächsten keinen Frieden haben, solange wir kein gutes Verhältnis zu Gott haben, solange uns die Dankbarkeit fehlt. Deshalb seid dankbar. Weiter betont der Apostel, was für die Einheit jener wichtig ist, die das neue Leben empfangen haben. Es ist nötig, dass das Wort Christi reichlich in uns allen wohnt, dass die gegenseitige Belehrung und Beratung mit Weisheit und der Gesang von Psalmen und geistlichen Liedern in Dankbarkeit gegenüber Gott und seinem Wort im Herzen geschehen. Belehrung und Anbetung müssen die Einheit der Gemeinde kennzeichnen und wiederum alles mit Dankbarkeit im Herzen. Das muss das Leben des Christen kennzeichnen. Und zwar nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch außerhalb, wo immer man sich befindet. Vers 17 sagt, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das heißt, tut alles so, wie es der Herr Jesus wünscht und dankt Gott dem Vater, denn die Dankbarkeit ist das grundlegende Element im Leben des Christen. Wenn wir uns vom alten Leben verabschieden und ein frohes neues Leben beginnen, dann lasst uns den Tugenden Christi Jesu nachstreben und verstehen, dass wir innerhalb und außerhalb der Gemeinde im Dienst Gottes recht handeln, wenn wir von Herzen dankbar sind.
Und nun Fragen an Professor Louis Saillon und seine Antworten nach seinen Ausführungen über Kapitel 3 des Kolosserbriefes. Also, die ersten Verse hier klingen doch geradezu tödlich. Wieso müssen wir dann noch sterben, nachdem Christus auferstanden ist? Redet nun Paulus mit Toten oder Lebenden? Wer ist in diesem Text auferstanden? Das hört sich doch nach einem Thema aus der anderen Welt an.
Nun, lasst uns mal aufstehen, um zu verstehen, worum es hier geht. Zunächst geht es hier um die Übersetzung. Einige ältere Bibelausgaben bringen in Vers 1, so seid ihr mit Christus auferweckt worden. Das ist sicher nicht die beste Übersetzung der griechischen Urfassung. Man kann es deutlicher sagen, und zwar, da ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Das sagt etwas aus, das bereits geschehen ist. Nun ist klar, dass diese Auferweckung nicht die eigentliche körperliche, fleischliche Auferstehung am Ende der Tage meint, denn diese ist noch nicht geschehen. Die Auferstehung hier ist die geistliche Auferstehung, die stattfindet, wenn wir an Christus glauben. Paulus redet mit den Lebenden auf Erden, nicht mit denen im Himmel, die geistlich auferstanden sind. Aber da Christus bereits die Auferstehung verwirklicht hat, könnten viele denken, wenn nun aber Christus den Tod überwunden hat, warum sterben wir dann noch? Und das müssen wir nun richtig verstehen. Christus hat den Tod besiegt, aber dieser Sieg über den Tod wird noch nicht voll genossen, solange das Ende der Zeiten noch nicht da ist, solange wir noch nicht an der eigentlichen Auferstehung teilhaben. Viele meinen, dass nachdem Christus die Krankheiten besiegt hat, der Mensch nun nicht mehr krank wird. Es ist klar, dass das nicht stimmt. Denn solange unser Leib noch nicht der Auferstehungsleib ist, werden wir weiter an Krankheiten leiden, so wie es Timotheus mit seinem Magenleiden ging. Das Gleiche geschieht mit der Sünde. Wir sind noch nicht frei von der Sünde. Die Sünde verurteilt uns nicht mehr, aber wir haben noch gegen sie zu kämpfen. Ebenso müssen wir auch den Sieg bei der eigentlichen Auferstehung verstehen.
Nun, die Theologie von Paulus zu verstehen erfordert noch einiges mehr. Er redet hier davon, das irdische Wesen abzutöten. Was bedeutet das dann?
Das bedeutet einen eindeutigen und bewussten Kampf, die Macht der Sünde unwirksam zu machen. Denn viele meinen, dass nachdem Christus mich errettet hat, ich durch die Gnade und die Macht Christi überwinden werde. Ich werde also mein Leben auf meine Art gestalten und wenn ich dann mitten in der Sünde stecke, dann wird Gott, wenn er will, mich davon befreien. Er wird mich an den Haaren oder den Ohren da hinausziehen und mich anderswo hinstellen. So etwas lehrt die Bibel aber nicht. Wir sind dafür verantwortlich, den Mund zu halten und nicht dorthin zu gehen, wo wir nicht hingehören und übel zu handeln. Wir dürfen nicht unsere eigene Verantwortung auf Gott abschieben. Wir müssen der Sünde und dem Bösen widerstehen.
Nun weiter hier über Vers 6 aus Kolosser Kapitel 3, wo er die Kinder des Ungehorsams erwähnt. Ich wusste gar nicht, dass der Ungehorsam verheiratet ist und Kinder hat.
Ja, und wir wurden noch nicht einmal zur Hochzeit eingeladen. Die Bibel sagt hier, dass der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams kommt. Das sieht so aus, als ob der Ungehorsam etwas sehr Schlimmes gegen Gott getan hat und dass Gott nun über diese, dessen Kinder erzürnt ist, also ein Familienkrach. Das ist es aber nicht. Das Problem liegt in diesem Ausdruck Kinder, der ein Semitismus ist. Es ist eine Art bildliche Sprache aus der hebräischen Denkweise. Darum werden auch die Israeliten als Kinder Israels bezeichnet und die Kinder des Bösen sind solche, die Böses tun. Die Kinder Belials sind schlampige, böse Leute. Man kann den Gedanken auch übersetzen als jene, die ungehorsam leben, womit der Gedanke deutlicher wird und man den Familienkrach in Vers 6 überwindet.
Und nun geht es um die Wahrhaftigkeit. Kann man denn Vers 9 wirklich umsetzen? Ist Lügen immer Sünde?
Willst du wirklich die Wahrheit wissen? Wie soll ich nun darauf antworten? Vers 9 sagt eindeutig, belügt euch nicht gegenseitig, denn ihr habt den alten Menschen ausgezogen. Warum ist denn die Lüge eine so ernste Sache? Deshalb, weil man jemanden, der bei einer Lüge ertappt wurde, nicht mehr vertrauen kann. Und wenn die Leute sich im Leib Christi gegenseitig täuschen, die Einheit der Gemeinde zerstört wird. So ist also die Lüge etwas äußerst Ernstes und Schwerwiegendes und muss abgewiesen und eindeutig als sündig gebrandmarkt werden. Und nun hast du dazu eine schwierige Frage gestellt. Ist denn etwa Lügen immer Sünde? Ganz allgemein sicher. Dabei gibt es aber doch schwierige Umstände. Zum Beispiel, wenn ich etwa lüge, um einem von einem Mörder Verfolgten das Leben zu retten, sündige ich damit. In solch einem Fall ist es besser, um ein Leben zu retten, nicht die Wahrheit zu sagen, anstatt mit Hilfe der Wahrheit jemanden den Tod auszuliefern. Das ist eine Frage, bei der es um die sogenannte ethische Hierarchie geht, eine umständliche Angelegenheit, die wir vielleicht gelegentlich einmal besser entwickeln können.
Nun heißt es in Vers 13, ertragt euch gegenseitig. Ist das nicht das Gegenteil von Vergebung gegenüber dem Nächsten?
Nein, es ist nicht das Gegenteil, denn vergeben bedeutet, dass ich im Falle, dass mir jemand Böses antut, mich an Gott wende und sage, Herr, ich vergebe diesem Menschen. Ich erkenne an, dass ebenso wie ich meine Mängel und Schwächen habe, der andere auch die seinen hat. Vergeben bedeutet anzuerkennen, dass ich von jemand anderem nicht etwas verlangen kann, was Gott auch von mir nicht verlangt. Wenn Gott mir vergibt, wer bin ich dann, weiterhin zornig zu bleiben und dem anderen Böses zu wünschen, weil er mir etwas angetan hat? Das heißt allerdings nicht, dass sich der andere deshalb ändern wird. Der Mensch ist nun eben mal Fleisch und Blut und mangelhaft. Er wird uns weiter auf die Füße treten und seine Art beibehalten. Und was will man dann oft machen, wenn so etwas geschieht? Sich abwenden. Manche wechseln dann die Gemeinde, weil sie solche Lagen meiden wollen, indem sie von diesen Leuten Abstand halten. Das ist aber auch nicht richtig, denn wenn jemand uns belästigt, dann erweist sich dadurch, wo unsere eigenen Schwächen liegen. So ist dann jener unsympathische Mensch, der einem zuwider ist, gerade der große Segen Gottes für unser Leben, durch den wir geistlich wachsen können. Das ist die göttliche Probe auf Herz und Nieren. Schön, nicht wahr?
Warum hast du mich so angesehen, als du das gesagt hast?
Davon können wir später reden.
Schön, damit wir nun in guter Stimmung auseinandergehen, haben wir hier Psalmen, Hymnen und geistliche Gesänge. Warum denn so viel Musik an dieser Stelle? Heißt das, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Leute haben keine Lieder?
Das klingt gut, aber lasst uns sehen, worum es hier geht. Das Thema von Vers 16 ist die Einheit des Volkes Gottes. Vers 15 stimmt das an und sagt, dass wir alle Glieder eines Leibes sind. Dabei kommt es doch oft vor, dass in gewissen frommen Kreisen die Musik Grund zu Uneinigkeit und Streit ist. Wir wissen, dass es in der Urgemeinde mindestens drei verschiedene Arten von Musik gab. Psalmen, Hymnen und geistliche Gesänge. Wir wissen zwar nicht genau, worin das bestand, aber es gab jedenfalls eine gewisse Vielfalt. Was uns trennt, darf also nicht stärker sein als das, was uns verbindet. Eine Gemeinde, eine Gruppe reifer Christen sollte lernen, mit einer Vielfalt von musikalischen Stilen zu leben, ohne die echte Einigkeit und Brüderlichkeit in Christus Jesus zu verlieren.
Vielen Dank für die Antworten. Und nun geht es weiter mit der Anwendung.
Heute haben wir auf der Bibelreise den ersten Teil des dritten Kapitels des Briefes von Paulus an die Kolosser betrachtet. Unser Thema lautete Schluss mit dem alten Leben und Glück auf zu einem neuen Leben. Wir haben dabei gesehen, wie Paulus die Christen in Kolossä anleitete, das Höhere anzustreben, eben die christlichen Tugenden in diesem neuen Leben, das Christus Jesus spendet. Liebe Hörer, da geht es entlang. Hier ist die Lösung. Und was ist nun eigentlich das wirkliche Kennzeichen des neuen Lebens in Christus Jesus? Damit kommt nun unsere Anwendung. Das Geheimnis des neuen Lebens aus Gott für den Christen hängt eng mit unserer Fähigkeit zu vergeben und mit der Dankbarkeit aus tiefstem Herzen Gott gegenüber zusammen.
Hiermit schließt ein weiteres Programm der Bibelreise. Wir treffen uns aber wie immer wieder an diesem Sender zur Fortsetzung unserer Reihe. Alles klar? Alles klar?